Moin Moin, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Sicherheitslücke mit Volker Skwarek von der HAW Hamburg,
Nina Schwarz vom LSI
und Ingo Timm vom DFKI und der Uni Trier.
Wir zeichnen heute zum Thema Cyber oder auch nicht Cyber Gefahren durch Drohnen auf.
In der heutigen Folge nehmen wir eine Vogelperspektive ein und wollen uns Drohnen nochmal aus der Perspektive der öffentlichen Sicherheit anschauen. Ich freue mich da ganz besonders auf diese Folge, da wir hier mit einem Interview beginnen, das eigentlich den Ursprung unserer Trilogie gebildet hat, da wir das Interview geführt und aufgezeichnet haben und im Anschluss festgestellt haben, dass eine umfassende Behandlung nicht innerhalb von einer einzigen Podcast-Folge erfolgen kann, sondern dass wir diesem Thema einen größeren Raum einräumen wollen und haben uns daraufhin entschieden, diese drei Folgen bereitzustellen, die wir jetzt ja auch mit dieser Folge jetzt dann veröffentlichen. Also als krönender Abschluss und eigentlich Ausgangspunkt des Themas freue ich mich heute sehr, dass wir einen Gast bei uns haben, den ich seit sehr vielen Jahren kenne und schätze und mit dem ich zusammen im Vorstand des Zukunftsforums Öffentliche Sicherheit in Berlin arbeite. Ich begrüße sehr herzlich Clemens Gause, der sowohl in der Politik als auch in der Sicherheitstechnik und in Verbänden zur Vermittlung zwischen Politik, Technik und Gesellschaft über viele Jahre gewirkt hat. Er ist Referent im Deutschen Bundestag, Gründer eines IT-Startups und in leitender Funktion beim TÜV Rheinland und bei Siemens Building Technologies unterwegs gewesen und ist aktuell als Geschäftsführer des Verbands für Sicherheitstechnik, VFS, tätig. Zusätzlich wurde er 2022 als Professor für Sicherheitstechnik und Informationsmanagement an die Northern Business School in Hamburg berufen und ist ein echter Kenner, wenn es um strategische Sicherheitsfragen, kritische Infrastrukturen und die Verbindung von Technik und Gesellschaft geht. Schön, dass du da bist, Clemens. Herzlich willkommen bei der Sicherheitslücke. Das Thema Drohnen und öffentliche Sicherheit ist ja ein langjährig untersuchtes Thema bei euch im VFS und ihr habt einige Forschungsprojekte auch dazu durchgeführt. Wie schätzt du denn aus deiner Erfahrung und Perspektive die Rolle von Drohnen und die Veränderung der öffentlichen Sicherheit durch Drohnen ein?
Zunächst nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr mir heute hier die Gelegenheit gebt, das Interview abzuhalten. Also vielleicht noch ein, zwei Sätze zum Verband für Sicherheitstechnik. Der macht so ziemlich genau das, was draufsteht, nämlich Sicherheitstechnik. Und da wir nicht mehr auf den Bäumen leben als Menschen, sondern eben unsere ganz überwiegende Lebenszeit in Gebäuden verbringen, unter Dächern, mit Wänden, mit Türen, mit Fenstern, großen Stockwerken, Wolkenkratzern, unterschiedlichste Nutzungen haben für diese Gebäude, ist die Sicherheitstechnik zum ganz überwiegenden Teil, also ich sag mal so bummelig 80%, Gebäudetechnik. Ja, Sicherheitstechnik ist Gebäudetechnik. Und ein Thema, weswegen die Drohnen da ganz wichtig sind, ist das Thema, dass die Drohnen so ab Anfang, Mitte der 80er Jahre zunächst so im Spielzeugbereich angefangen haben, so in der Modellfliegerei angefangen haben und dann, sage ich mal, durch die zunehmende Digitalisierung, auch Verbesserungen der Elektromotoren, der Akkus, der Akkulaufzeiten und so weiter in der Zeit immer besser wurden, bis irgendwann professionelle Drohnenhersteller kamen, vor allem in Asien, die sich auch tatsächlich aus dem Spielzeugmodellbaubereich entwickelt haben. Und diese Drohnen halt dann auch, das war immer so der Kindheitstraum eines jeden. Ich erinnere mich auch an meine Jugend, wollte sowas auch immer haben, haben auch viel sowas an sowas rumgeschraubt als Modellbauer. So das mit der Kamera oder einem Mikrofon auszustatten. Ne? Das war früher noch echte Dinosaurier-Technik und wurde dann irgendwann ab den 2000ern immer professioneller, weil asiatische Hersteller das also richtig professionell und in breiter Strecke, also im Economy of Scale Style, hingebracht haben. Und das hat der Verband für Sicherheitstechnik erkannt, weil wir kommen ganz ursprünglich, und das ist so der zweite wichtige Gründungshintergrund oder der Hintergrund des VFS, wir kommen aus dem Knast. Wir haben alle 234 Knäste oder JVA, um es mal höflich neutral auszudrücken, die haben wir unter Vertrag, die partnern mit uns und wir bilden dort in dem Bereich natürlich aus, im Bereich der physischen Sicherheit, das ist immer die eine große Komponente, die Zäune, das Fenster, die Tür, die Mauer, das Dach und die elektronische Das ist die andere Seite. Das ist so das Videosystem, die Managementsysteme, das ist die IT, die die ganzen physischen Systeme miteinander verbindet, die sich ja unterhalten, denn da sind mittlerweile, wir sind ja jetzt nicht mehr in den 2000ern, sondern im Jahr 2025, mittlerweile sind ganz, ganz viele Sensoren in Gebäuden verbaut und aber eben auch in diesen physischen Systemen. Also das Fenster fängt an, sich mit der Tür zu unterhalten, tauscht Daten aus, die Tür fängt sich an, mit eben der Klimaanlage zu unterhalten, ne? Ist geschlossen, offen, kommt da Luft rein, und mit der Heizung und so weiter. Und eben auch natürlich mit den sogenannten Perimetersystemen, das heißt zum Beispiel auch mit einer Alarmanlage oder mit einer Videoanlage, mit einem Videosensorsystem. Ne? Also nur mal so um grob den Bogen zu spannen, was der Verband macht. Und im Zuge dessen hat man natürlich auch festgestellt, Mensch, im Justizvollzug mit so einer Drohne, und das waren ganz am Anfang, wirklich, das ist jetzt 10, 12 Jahre her, das hat mein Vorgänger damals noch begonnen, der Wilfried Joswig, ein Urgestein in der Sicherheitstechnik. Und er hat sich damals also vor JVA gestellt mit einer Gruppe von Leuten. Und die haben damals diese ersten Modelldrohnen, die so ein bisschen professioneller waren, die auch ein bisschen mehr tragen konnten. Ja, früher war man froh, wenn eine Drohne überhaupt fliegt, ja, und einigermaßen stabil fliegt. Ja, all das ist wesentlich professionalisiert worden in den letzten 10 Jahren. Dann konnten die irgendwann halt so die ersten 100 Gramm, die ersten 200 Gramm und plötzlich auch Drohnen, die plötzlich 2 Kilo oder so transportieren konnten. Ne? Und dann hat man das vor so einer JVA mal ausprobiert, nämlich das Naheliegendste, wir fliegen mal über so eine JVA hinweg und versuchen da vielleicht mal was abzuwerfen oder irgendwo an ein Fenster ranzukommen, was vielleicht nicht so gut vergittert ist oder nicht so gut eben geschützt ist durch Glas, wo man also nichts verbringen kann. Und versuchen mal irgendwie so, als Idee war das damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine simple Tafel Schokolade. Ja, die fliegen wir jemandem vors Fenster und es wird versucht, das sozusagen abzugreifen. Die Staffel Schokolade, und da brauchen wir uns bitte nichts vor, stand natürlich stellvertretend für das, was im Knast am meisten gebraucht wird, Drogen, Waffen, Munition, was man eben hätte so in einer JVA vielleicht auch gebrauchen hätte können. Also eben nicht die klassische Pfeile. Ja? Also wir sind nicht hier bei Panzerknacker-Ede, sondern wir sind eben in der Realität. Und über solche Versuche sind wir an die ersten Forschungsprojekte eigentlich rangekommen. Ja? Haben so die ersten Forschungsanträge geschrieben und der VfS ist ja ein besonderer Verband, der forscht sehr viel. Demzufolge bin ich ja auch Prof geworden, ja, weil wir eben da auch sehr viel Ausbildungsbedarfe sehen. Die Mitglieder wollen stärker in der Sicherheitstechnik ausbilden. Sicherheitstechnik war bis vor wenigen Jahren, also eigentlich so 1-2 Jahren noch sehr unsexy. Und es gibt erstaunlich wenige, eigentlich kaum richtige sicherheitstechnische Studiengänge. Ja. Es gibt immer so Sicherheitsmanagement, so wie bei uns auch an der Uni, da ist ein bisschen Sicherheitstechnik drin, aber eben nicht zu viel. Und so sind wir eigentlich zu diesem Drohnenthema gekommen. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, das 5. oder 6. Drohnenforschungsprojekt. Wir arbeiten sehr eng mit den Fraunhofers dieser Welt zusammen, sehr eng mit anderen großen Forschern und Wissenschaftsinstitutionen in dem Bereich und versuchen uns natürlich jetzt diesem Drohnenthema immer wieder aufs Neue zu nähern und die Dinge auch zu untersuchen, die es eben am Markt gibt, aber die eben auch, sage ich mal, jetzt natürlich im militärischen Kontext seit leider auch wenigen Jahren stärker werdend natürlich im militärischen Kontext auch zu untersuchen, Fähigkeitsanalysen zu machen, aber eben auch das Thema nicht nur die Fähigkeiten zu untersuchen, sondern halt auch das Thema Detektion. Ja. Kann ich die sichtbar machen? Weiß ich, wer wo ist, wer wo fliegt? Ja. Und das dritte Thema eben natürlich die Drohne auch irgendwie loszuwerden. Ja. Also abzugreifen und eben nicht nur die Drohne, sondern Unterpunkt, ganz wichtig, den Steuerer, den Flieger. Und das ist je nach Art und Weise so einer Drohne beliebig kompliziert. Ja, also das geht bis so weit, dass es Drohnen gibt, die eben so fire and forget, ja, die werden einfach abgeflogen. Die suchen sich mehr oder weniger autonom ihre Ziele oder verfolgen ihre Operationen. Und es gibt eben die Bandbreite an Drohnen ist auch sehr, 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 sehr groß. Also es gibt die großen Drohnen, es gibt die mittleren, die kleinen Drohnen. Wie wirken die im Verbund? Das sind alles so Folgefragen, die enorme Tragweite haben, was den Untersuchungsgegenstand angeht. Also man kann wirklich beliebig Komplexes untersuchen. Und das ist, sag ich mal, die Drohne ist so nach meinem Dafürhalten die Sicherheitslücke par excellence.
Das BSI hat ja auch eine ganze Vielzahl an verschiedensten Szenarien mal angerissen in dem Paper, das auf der BSI-Seite veröffentlicht wurde, mit dem schönen Namen Overview of Drone-Based Cyber Threats and Aspects of Defense. Das ist ja auch mal angerissen, so ganz Fülle an Szenarien, sowohl so ein bisschen mit physisch, was so eine Drohne physische und Sicherheitsrisiken verursachen kann, also was so eine Drohne an Cybersicherheitsrisiken oder auch einfach aus Sicht Spionage schon Risiken verursacht. Und das Ganze nimmt jetzt ja zu, man hört es ja irgendwie jetzt zunehmend öfters, dass irgendwo Drohnen gesichtet worden sind, wahrscheinlich gerade auch im Kontext von kriegerischen Handlungen in Nachbarländern oder ein bisschen weiter entfernten Ländern. Wie viel von dem, was wir da jetzt in den nächsten Jahren sehen, ist jetzt auch beschleunigt durch den Kontext von Krieg und in Techniken, die sich dadurch mit an und um Drohnen entwickeln? Also wäre das eh gekommen oder ist das jetzt nochmal beschleunigt dadurch?
Es hat noch eine ganz massive, also einen ganz massiven Drive, sage ich mal so salopp formuliert, bekommen. Ja. Und wir stellen fest, also vielleicht fange ich mal anders an. Letzte Woche war die große Konferenz in Berlin, Sicherheit und Verteidigung, Future Security von den Fraunhofern. Und da haben wir natürlich die Drohnenthematik auch diskutiert. Ja. Und wir kommen ja vom VfS eher aus der zivilen Seite. Also wir haben übrigens auch Forschungsprojekte gemacht, wo es um die zivile Nutzung von Drohnen ging, also die sogenannten kooperativen Drohnen. Ja, ich sage immer so, das Thema Flying Pizza, ja, wird nochmal neu definiert. Ja, also ich order mir mein Essen und dann kommt's mit der Drohne geflogen und das ist die liebe und gute Drohne, die mich also mit Essen versorgt oder mit vielleicht Medikamenten oder. Also Drohnen können ja durchaus auch was Positives sein. Und durch dieses fürchterlich negative, schreckliche Thema des Konflikts in der Ukraine, wo natürlich Drohnen eingesetzt werden, wo sie übrigens das Kriegsbild nochmal komplett neu aufsetzen. Ja, da kriegt das eine enorme Dynamik. Und es ist mittlerweile so, dass wir fast schon im Wochentakt, ja, neue Fähigkeitsentwicklungen haben bei bestimmten Drohnentypen. Also das heißt, die Frequenz, die Entwicklungsfrequenz, was so eine Drohne kann, wie viel die zum Beispiel durch neue Algorithmen vielleicht noch mehr Power aus dem Akku rausholt oder noch eine höhere Steuerfähigkeit hat oder durch ein neues Material, was eingesetzt wird, irgendeine neue Carbon-Webmöglichkeit, Faser, ja, die also plötzlich noch besser im Unwetter standhält, neuere Verschraubungen, neue Oberflächentechnologien, all das, was da sozusagen zusammengesetzt sich findet in so einer Drohne, das wird in so einem Kriegsgeschehen aufgrund dieses strategischen, ich lege noch eine Schippe drauf und der Gegner legt noch eine Schippe drauf und ich lege wieder eine Schippe drauf, ja, durch dieses System, also das ist ja ein Systemkrieg, ja, das kann man also in der Systemtheorie so quasi auseinandernehmen und untersuchen als Untersuchungsgegenstand, da nimmt das eine enorme Fahrt auf, ja, und auch in Deutschland natürlich ist es so, haben wir viele, viele Startups, die in diesem Umfeld arbeiten. Viele, die man auch nicht kennt. Und Stichwort BSI, dieses Paper, wo ich jetzt nach meinem Dafürhalten auch eher sagen würde, also zu Aufklärungszwecken, das BSI hat ja einen ganz klaren Auftrag, soll ja über Sicherheitslücken auch aufklären, ja, und soll also die Wahrnehmung auch dafür schulen und überhaupt die Wahrnehmung erzeugen bei den Stakeholdern, bei der Bevölkerung. Und da sind solche Paper sicherlich gut, sofern sie eine gewisse Oberfläche nur haben. Fakt ist, dass wir in vielen Forschungsprojekten Unmengen mehr an Szenarien entwickelt haben. Also allein nur in der zivilen, normalen, in der kooperativen Variante haben wir mehrere tausend Szenarien. Da gibt es also die berühmt-berüchtigte Excel-Liste des Grauens. Und da sind ganz viele Szenarien beschrieben. Denn selbst bei kooperativen Drohnen, ich will gar nicht so sehr auf das Kriegsgeschehen eingehen, weil das tut jeder. Ja. Das ist eigentlich unsexy, weil da geht es nur um Tod und Verderben. Das ist immer Einbahnstraße. Was nämlich auch sehr spannend ist bei dem Thema ist, wie gehen wir denn mit den zivilen Drohnen um, wenn die zum Beispiel mal nicht richtig gut funktionieren? Wenn wir zum Beispiel einen Kommunikationsabriss haben und die muss notlanden. Oder der Akku fängt an, irgendwie plötzlich unnatürlich heiß zu werden. Ja? Wo werden die Drohnen eigentlich geladen? Wo werden die geparkt? Ja? Ist das im Stadtgebiet oder ist das vielleicht doch zu gefährlich, weil wir zu viele übereinander gelagerte Vernetzungen haben, zu viel kritische Infrastruktur, zu viel, was verletzt werden kann und Schaden nehmen kann in so einem urbanen Gebiet. Und all das muss man natürlich austesten. Ja, denn Drohnen haben einen unglaublichen Reiz. Ja, andere Länder haben das auch erkannt. Die Niederlande zum Beispiel machen eine riesengroße, tolle Drohnenkonferenz in Amsterdam immer alle zwei Jahre, wenn ich das richtig, oder sogar jedes Jahr. Und das ist also für die Logistik, ja, also sind solche kooperativen Drohnen fantastisch. Ja, und sie sind eben auch skalierbar, ja, mit ihren Fähigkeiten. Bis hin dazu, dass also es Drohnenkonzepte gibt, die also wie so ein großer T5-Laster eigentlich unterwegs durch die Gegend fliegen und irgendwas von A nach B transportieren. Und da gibt es also fantastische, tolle, neueste Konzepte. Ja, und selbst da, was ich eben sagen will, das ist der Punkt, den ich machen möchte, also selbst im zivilen Bereich, in der zivilen Nutzung gibt es schon viele, viele Schwierigkeiten, ja, und sehr gefährliche Einsatzbereiche, wo wir uns das gut überlegen müssen, ob wir Drohnen einsetzen. Ja, also Stichwort Brandlast auf Dächern, Brandlast auf Parkplätzen, weil ja so eine Drohne eben auch, das ist wie ein, da muss ja ein Ladetool sein. Ja, es muss irgendwie wie, also letzten Endes alles, was mit Strom funktioniert, ja, muss ja irgendwie geladen werden, da muss Ladekapazitäten da sein und so ein Akku, wenn der irgendwo in ganz, ganz viele Akkus sind, dann das natürlich auch Brandlasten. Ja. Und dafür haben wir zum Beispiel noch gar nicht so richtige Normen. Also wir haben Normen, die wir zur Hilfe nehmen können in Analogien, ja, aber so richtig zielgerichtete Normierungen beispielsweise sind mir persönlich da an dem Punkt noch nicht bekannt. Und insofern ist da sehr viel Entwicklungsbedarf noch. Ja. Und was die militärischen Komponenten angeht, natürlich, ja, da wird jetzt wie wild geforscht. Ja. Also das, da können wir gleich noch drauf eingehen. Das ist ein Fass ohne Boden in meinen Augen. Ja.
Das scheint das Drohnenthema generell zu sein.
Ja.
Wir haben jetzt aber wie das BSI-Paper ein bisschen nicht den kompletten Fokus auf die physische Sicherheit oder zumindest nicht nur, sondern mehr auf alles, was dann mit den Drohnen rund um, ich sag mal, den beliebten Begriff Cybersicherheit oder Cyberangriffe zu tun hat. Also sprich Angriffe, die entweder zum Beispiel auch auf Drohnen, auf digitaler Ebene oder zum Beispiel eben auf die Verbindung von den Drohnen zu ihren Lenkerinnen sind oder auch Angriffe, die wiederum durch Drohnen auf dieser Ebene passieren können. Das wäre jetzt so, würde es jetzt erstmal auf den Punkt eingrenzen, ja, bevor klar. Wir dann weiter und breiter werden. Weil, wenn man dir so zuhört, dann hört man ganz eindeutig, dass das ein Fass ohne Boden ist.
Ja, sorry, also Entschuldigung, dass ich da, aber es ist halt leider oft so. Es ist, weil in dem Thema wirklich ist das ein ganz einerseits spannendes, aber auch wirklich, muss man sagen, ein brutales und auch beunruhigendes Thema, wenn man das in den Konsequenzen bis zum Ende zurückdenkt. Also mit einer Drohne, wenn wir jetzt mal, ich bin jetzt ein böser Mensch und möchte mit so einer Drohne ein handelsübliches System beispielsweise, ja, das kaufe ich mir bei DJI für wenige Euros, sind die schon mit ziemlich guten Fähigkeiten ausgestattet. Muss dazu wissen, wenn ich DJI-Drohnen einsetze, dann DJI macht Werbung damit, dass es noch nie in der Unternehmensgeschichte jemals zu irgendeiner ihrer Drohnen die Fühlung und die Verbindung, die Kommunikationsverbindung verloren hat. Ja? Also das ist schon ein Werbespruch, den muss man so ein bisschen wirken lassen. Dementsprechend sind Drohnen grundsätzlich, wenn es um die Sensorerfassung geht, den Sensoreinsatz geht, nichts anderes als ein riesengroßer Datenstaubsauger. Ja? Und er fliegt und fliegt und fliegt und kann also, wenn er mit den richtigen Sensoren ausgestattet ist, und das gibt's zum Beispiel ganz schön und anschaulich immer so auf Terra X, wenn da einer mit einer Drohne eine Pyramide abfliegt oder sowas, ja, mit so einem Lasersystem, LIDAR-System. Ja, und dann setzt er die Laserpunkte und die werden hinterher durch Rechenverfahren, wird die Pyramide plötzlich in 3D und ganz anders und mit ganz anderen sensorischen Erfassungen dargestellt, und man findet plötzlich noch ganz andere Sachen raus über so ein Gebäude. Und sowas kann man selbstverständlich auch, also gibt es auch ein Forschungsprojekt bei uns in München, die haben das professionalisiert, und damit kann man zum Beispiel Gebäude abscannen. Ja, das geht sogar so weit, wenn man die richtigen algorithmischen Verfahren einsetzt, dass man durch so einen Rundumflug, ich sag mal so von bummelig nach Stunde, ja, und das kann man tatsächlich sogar vielleicht mit einer Akkuleistung sogar machen, oder man muss mal kurz stoppen, den Akku tauschen, dann kann man so ein Gebäude wie etwa den Berliner Hauptbahnhof ziemlich schnell abscannen, die entsprechenden Daten zusammenbauen im Hintergrund. Das dauert dann wiederum ein bisschen, das geht nicht so schnell. Ja. Aber der Erkenntnisgewinn, den man hat, ist, dass man über bestimmte Wärmebilder, Sensorbilder, ja, bestimmte sensorische Erfassungen, Filter, plötzlich herausfindet, wo die Wasserleitungen laufen, wo die Elektrik läuft, überhaupt wie viel an Baumasse da verbaut ist, ja, wie viel Technik da und wo die Technik verbaut ist, und vielleicht auch die Drohne das erkennt, was das menschliche Auge vielleicht eben nicht so ganz so gut erkennen kann, wie etwa Sicherheitstechnik, die verbaut ist. Ja, so versteckte Sensoren oder Verbundsicherheitsglas, also das, was wir so handelsüblich im normalen Sprachgebrauch vielleicht als Panzerglas bezeichnen würden. Ja, und eine Drohne kann dich darüber aufklären, die macht dir dann sozusagen, als wenn du der böse Panzerknacker bist, das Leben viel, viel einfacher und kann eben sowohl physische als auch elektronische Daten herausziehen. Und jetzt kommt es noch einen Schritt weiter. Wenn sie denn mit anderen weiteren Fähigkeiten ausgestattet ist, zum Beispiel einem eigenen kleinen WLAN-Netz, dann geht es zum Beispiel auch so weit, dass die Drohne den Man-in-the-Middle-Angriff starten kann. Ja, also das geht auch. Ja, und so ein Man in the Middle, das brauche ich niemandem sagen. Also das wird oft viel zu spät erst bemerkt, ja, dass meine Daten quasi über einen Dritten eigentlich laufen, der sozusagen mithört. Ja. Und damit kann ich mich eben in so Netzwerke, andere Netzwerke quasi einschleichen, ja, indem ich die Drohne irgendwo lande und die hört dann oder ist als elektronischer kleiner Kommunikationsknotenpunkt einfach mit dabei. So wie die Biene Maya, die auf der Blüte sitzt und die Ohren spitzt, ja, unbemerkt.
Ja gut, dafür haben wir ja heutzutage hoffentlich dann bei vielen Protokollen, die gesprochen werden, nochmal eine Verschlüsselung, die man nur sinnvoll brechen kann in absehbarer Zeit, wenn man noch einen Schlüssel extra hat. Aber ich wollte ja, da jetzt Volker dir nicht ins Wort fallen.
Ja, also das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Ne? Aber wir haben ja bei dem einen Thema, was wir vor, glaube ich, einem halben Jahr oder so hatten, vor einem Jahr, wo also deutsche Generäle abgehört worden sind in einem Hotel, da sehen wir ja, dass hin und wieder vielleicht auch etwas fahrlässig bestimmte Sicherheitsverfahren vielleicht auch eben manchmal übersehen werden. Ja, ich will niemandem irgendwas Böses nachsagen, um Gottes Willen. Wie gesagt, Fehler passieren, eben menschlich. Ja, und wir stellen auch immer wieder fest, man kann noch so gut schulen, man fällt trotzdem immer wieder drauf rein. Also ich will mich da übrigens selber nicht von ausnehmen. Also ich bin auch, ich habe gestern erst durch einen freundlichen Hinweis einer ganz, ganz tollen Kollegin, die ich hoch, sehr hoch schätze, Sicherheitschefin am deutschen Stromnetz, also Verteilnetzbetreibers, die hat mich über einen Fake-Account bei LinkedIn aufgeklärt. Ja, so habe ich auch nicht gemerkt. War ich mit vernetzt. Ne? So, also das heißt auch da, ich meine auf einem anderen Level natürlich, aber auch da wird natürlich dann Schabernack und Unfug getrieben. Ich würde mich niemals davon ausnehmen. Ne? Also wenn einer gutes Social Engineering betreibt, ja, und etwas über die Person weiß, über Vorlieben, über bestimmte Mechanismen, psychologische, bestimmte, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Vorerkrankungen. Nein, natürlich nicht, aber bestimmte psychologische Ansätze, ja, keine Ahnung, ja, ein Professor ist vielleicht sehr librophil, liest gerne Bücher, oder ist eben so wie bei mir halt besonders an sicherheitstechnischen Themen interessiert. Ne? Wenn man ihm dann so entsprechende Angebote macht, ja, kann er vielleicht drauf reinfallen, ja, indem er das nicht richtig überprüft. Ja.
Das führt uns jetzt aber ein ganz bisschen weg, Entschuldigung, weil wir bei den Drohnen im Technischen bleiben wollen. Was ich spannend fand, wenn wir an diese WLAN-Geschichten im Bahnhof oder so etwas denken, ist natürlich, dass man dort besonders schnell einen Angriff auf die Menschen, die sich dort aufhalten, realisieren kann. Viel schwieriger ist es, die Unternehmen oder die Systeme, die dort betrieben werden, dann zu infiltrieren, weil da ja wahrscheinlich die Netzwerke bzw. Access Points mit entsprechenden IDs auch vorhanden, also verbunden sind oder auf jeden Fall deutlich besser gehärtet sind. Ich würde ganz gerne noch einmal, bevor wir zum ganz technischen Cybersecurity gehen, eine Frage dazwischen stellen. Und zwar, wenn du jetzt über diese Aufklärungsmaßnahmen der Drohnen oder Aufklärungsmöglichkeiten der Drohnen gesprochen hast beim Bahnhof, heißt das, wir sollten so etwas wie den Berliner Hauptbahnhof dann schützen? Also müssen wir dort physische Maßnahmen ergreifen, damit diese Erkenntnisse nicht mehr gewonnen werden können mit Drohnen? Oder sollten wir andere Wege finden, damit umzugehen?
Bahnhof ist natürlich ein ganz besonders schwieriges Thema, ne? Bahnhöfe und Flughäfen, weil die Diskussionen haben wir immer wieder. Die sind natürlich besonders zu schützen. Also das ist vollkommen klar. Da sollte auch viel mehr Sicherheitstechnik, versteckte Sicherheitstechnik verbaut werden. Ja, viel mehr Sensoren, es würde viel mehr erfahren werden, wer auf dem Bahnhof ein- und ausgeht, wer den nutzt quasi. Da gab es ja in Berlin am Südkreuz diesen berühmten Versuch, ja, der mit dem Videosensoreinsatz. Ja, es ist halt immer, muss ich immer fragen, so wie viel Sicherheit wollen wir, wie viel Sicherheit verträgt die Gesellschaft? Ja, sind wir auf dem Weg zu, ja, Big Brother is watching you oder sind wir es nicht selbst? Ja, also es ist ja durchaus eine bigotte Diskussion, die man da anfängt, weil wir alle natürlich mit unseren Smartphones permanent irgendwo, ja, wir posten den größten Quatsch. Alleine, ja, jedes Mittagessen wird fotografiert so ungefähr und ins Netz gestellt. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ja, und klar, also ich sag mal so, mich braucht man nicht mehr katholisch machen. Hier ist schwierig, weil der Bock ist der Gärtner gerade. Ja. Bei dem Einsatz oder dem Schutz von kritischen Infrastrukturen oder einem Bahnhof ist eine solche kritische Infrastruktur, ganz sicher. Ja. Allein schon wegen der hohen Passagierzahlen, auch nicht nur wegen der Passagiere, die rumlaufen, sondern Bahnhof wird immer auch ganz viel Logistik hin und her geschoben, Güter auf vielen Bahnhöfen verbracht. Und dementsprechend sind solche Systeme natürlich zu härten, ja. Und eben immer, und das ist ganz wichtig, immer in dem Dreiklang der Mensch im Zentrum. Also es ist immer die Schulung als erstes, ja. Und das zweite ist immer die Organisation, ja, weil die sind diejenigen, die damit ja, die müssen also sozusagen in der Gemeinschaft auch geschult und auch prozessual entsprechend gehärtet werden. Solche Systeme sind beispielsweise die 27001, die ISO 27001 in der IT-Sicherheit und eben dann natürlich die sogenannte physische Komponente, elektronische Komponente. Das heißt eben die Gebäudetechnik, ja, oder vielleicht auch das Perimeter, ja, bis hin dazu, dass man in einem Bahnhofsvorplatzbereich vielleicht auch Zufahrtsschutzsysteme installieren sollte, ja, um die Menschen vielleicht dort zu schützen, wenn dort größere Ansammlungen sind, aber eben auch so etwas wie Drohnendetektionssysteme, eben nicht nur am Bahnhof, sondern aufgrund der Geschwindigkeiten, die die Drohnen ja erzeugen können, realisieren können, vielleicht auch im Stadtgebiet, ja, entsprechende Sensorerfassungssysteme installiert, damit die Polizei relativ granular feststellen kann, oh, wir haben hier irgendwie wieder so und so viel Drohnenüberflüge über der Stadt. Die tummeln sich heute mal wieder am Bahnhof. Ja, na, da werden wir doch mal versuchen, dass wir die Spitzbuben dingfest machen. Ja, und diese Fähigkeiten, die haben wir natürlich noch nicht. Ja, und da sind die ersten Denkprozesse im Gang. Also ein Beispiel, was wir da haben, ist, wir hatten ja die Euro 24 letztes Jahr. Und da ist es natürlich auch zu Drohnenüberflügen im Stadionbereich gekommen. Ja, haben die Leute heimlich Aufnahmen gemacht. Und das war super, super, super gefährlich. Weil wenn so eine Drohne abgestürzt wäre über Publikum, ja, hätte es viele Verletzte gegeben. Es hätte natürlich auch Bildmaterial, wäre um die Welt gegangen. Und das sind so Spezialfragen. Ja, also da wird sicherlich ein neues Bewusstsein eintreten. Und wir müssen uns über diese Drohnendetektionssysteme große, große Gedanken machen im urbanen Einsatz. Ja, und da müssen wir ein bisschen größer denken, ja, eben für ganze Stadtgebiete und nicht nur für einzelne kleine Liegenschaften. Zurzeit sind wir bei den kleinen Liegenschaften, ja, wo man dann denkt, so, da müsste man irgendwie eine Richtantenne oder ein Radar aufbauen oder keine Ahnung was, ja, an Systemen. Und zum einen sind die Systeme, die werden zwar immer billiger, aber sie sind trotzdem noch sehr teuer, ja, und sind eben aufgrund der Geschwindigkeit der Drohnen und der Einsatzmöglichkeiten der Drohnen eben doch großflächiger einzusetzen.
Wie stellt man sich das dann vor, wie so Science-Fiction-mäßig um eine ganze Stadt rum jeweils so Stationen, die quasi so eine unsichtbare Kuppel bilden?
Also das klingt jetzt sehr hart, aber von der Sache her ist es so, ja. Also im Kriegsgeschehen, wenn man jetzt mal ganz rational daran geht und sich so ein Kriegsszenario überlegt, dass beispielsweise wie in der Ukraine, das ist ja das Schlimme, ja, es wird gerade alles uns vorgemacht. Wir sehen es vor unseren Augen. Ja, wir müssen es nur analysieren. Das wird übrigens gemacht. Es wird alles analysiert. Und es gibt solche Forderungen auch. Es hat ja, vielleicht der eine oder andere erinnert sich an dieses Papier, was da gekreist ist von einigen namhaften Politikern, wo also auch ein ehemaliger CEO eines deutschen Luft- oder Aviation-Herstellers, sehr großen Aviation-Herstellers, gefordert hat, also so eine Art Drohnen-Dome zu erzeugen, ja, also tausende von Drohnen zu beschaffen, die also dann im Schwarm, in einer Schwarmintelligenz sozusagen auch Deutschland quasi schützen können. Ja. Ich finde das immer sehr massiv. Auf der anderen Seite, wenn wir uns mal nochmal die alten historischen Dinge anschauen, der Bedrohungslage mit dieses Thema Atomwaffen. Ja. Da wurde das bereits in den frühen 50er Jahren diskutiert. Entsprechende Konzepte gab es zum Beispiel für Moskau, ja, dass Moskau also mit entsprechenden Radaranlagen ausgestattet wurde an vier Punkten der Stadt, wo entsprechend auch Gegenmaßnahmen eingeleitet werden konnten, also mit Gegenraketen quasi diese Raketen dann beschossen und vom Himmel geholt worden wären. Und mit den Drohnen ist es natürlich ähnlich. Ja, wenn man jetzt solche Drohnenschwärme hat und Drohnen, und das sagte ich ja eingangs, die können von bis, wir denken immer an die kleine Mini-Drohne, ja. Aber es gibt ja auch Drohnen, wie gesagt, die viel größer sein können, ja, bis hin zu richtigen autonom oder teilautonom operierenden Fliegern, die viele, viele hundert Kilometer Strecke machen können und die auch große Gewichte tragen können, ja, also halbe Tonne, Tonne und also mehrere hundert Kilo transportieren können über lange Strecken, sehr schnell auch fliegen. Und auch das sind qua Definition Drohnen, wenn man es so will. Ja, kurz bevor sie eine Rakete sind, ja, sind sie eine Drohne. Ja, und das ist, also wie gesagt, das ist eine ganz hässliche Diskussion. Ja, aber wenn man sich mit der Sicherheit in einem Kriegsszenario auseinandersetzt, dann muss man wirklich in die Ukraine gucken und schauen, was machen die da. Ja, und die haben eben solche Abwehrsysteme wie MEADS oder ja, wo also IRIS-T verbaut ist oder hier Mika-Systeme und so weiter, die sind halt beschafft. Die stehen dann im Feld, das sind Radaranlagen mit Raketen bestückt, um diese Gegenmaßnahmen einzuleiten. Und Mika beispielsweise ist so ein System, das kann also die Größe eines Tennisballs locker vom Himmel holen.
Ja, also okay,
relativ granular bekämpfen. Ich weiß, wir sind wieder vom Fokus aus, ne? Aber das ist ja das, deswegen sagt ihr, es ist ein Boden, Fass ohne Boden. Die Bandbreite, das Spektrum dieses Themas ist wirklich sehr, 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 sehr breit. Ne? Und, ja. Und wir sind eben in der Wahrnehmung, sage ich mal, noch ganz am Anfang, und deswegen ist auch wichtig, sagen wir, dass ihr solche Podcasts macht, weil man muss aufklären.
Wo stehen wir denn? Oder auch bei der Euro 2024 haben wir letztes Jahr auch intensiv diskutiert, auch mit der Polizei damals, mit den Verantwortlichen. Wo stehen wir denn eigentlich rechtlich bezogen auf die Drohnen? Also wenn wir das jetzt mal als Angriffsvektor sehen, also als etwas sehen, was auf uns zukommt, ob es nun eine Spionage ist, ob es ein Cyberangriff ist durch eben entsprechende IT oder technische Systeme an Bord oder ob es wirklich Manipulation oder Zerstörung ist, ist ja eigentlich an der Stelle egal. Aber wie stehen wir eigentlich da? Also müssen wir rechtlich dort nachschärfen in den Drohnengesetzen, in dem, was erlaubt ist oder auch was der Polizei erlaubt ist oder auch was den Unternehmen erlaubt ist, in der Abwehr zu tun.
Also bei dem Thema Fußballstadion ist es so, grundsätzlich ist der Betreiber in der Pflicht. Das ist hier in aller Regel ein Fußballverein. Ja, denen gehört meistens das Stadion. Stadion gehören in der Regel nicht der Stadt, sondern wie gesagt, das sind die Fußballvereine. Und insofern hat das Hausrecht eben der Betreiber. Der wäre nach BGB grundsätzlich in der Lage, einen Störer oder ein störendes Ereignis zu beseitigen. Das darf der, das ist vollkommen legal. Nun ist es natürlich so, wenn das Stadion leer ist und da keiner drin ist, ja, dann kann der das wahrscheinlich auch relativ roh machen. Ich sage jetzt mal, ein Fangnetz oder mit einer anderen Drohne, ja, die sozusagen richtig abgreifen. Ja, und das sozusagen beseitigen, ja, vor die Tür schmeißen dann, ne? So, das wäre. Die Polizei ist prinzipiell auch in der Lage, gemäß allgemeinem Sicherheits- und Ordnungsrecht, ASOC, Störer zu beseitigen. Ja? Das wird oft eben nicht getan, ja, weil es ein ziemlich heftiger Eingriff. Zumal, wenn wir jetzt mal das Szenario wechseln, in ein besetztes Stadion gehen, die Polizei hier nicht das Hausrecht hat, sie würde zu Zuhilfemaßnahmen für die Störerbeseitigung gerufen werden, zur Hilfe gerufen werden. Auf öffentlichem Grund könnten sie es generell, ja. Aber auch da muss man natürlich sagen, wenn von der Drohne keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben geht. Wir haben häufig immer das Bild im Kopf, dann zieht jemand die Schrotflinte und schießt auf die Drohne, ja, und holt die damit runter. Das ist grundsätzlich, ja, ich meine, was geben wir dafür für ein Bild in der Öffentlichkeit ab? Das ist unverhältnismäßig. Also selbst wenn die Drohne nervt und da gerade fliegt und Aufnahmen macht, ja, können wir sie eben nicht einfach so gemäß diesem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vom Himmel holen. Ja. Was auch viel wichtiger wäre, ist eben diejenigen zu orten, ja, die Drohne gesteuert haben, was sie mit den Aufnahmen machen, wo gehen die Aufnahmen hin, wo gehen die Sensordaten hin. Und da haben wir zurzeit noch massiv geringe Fähigkeiten. Da sind wir nicht in der Lage. Ja, also das ist etwas so, da gibt es auch bei den Polizeien viel zu wenig Personal, das entsprechend geschult ist, geschweige denn die Technik, die da wäre, um das, ich sag mal jetzt für eine kritische Infrastruktur wie Bahnhof oder für die permanente Absicherung eines Stadions. Also während der Euro 24 hat man solche Einheiten positioniert und hat da also entsprechend auch Messungen durchgeführt und hätte Drohnen auch orten können. Ja. Aber wie gesagt, der Eingriff ist dann sehr, sehr schwierig, zumal jetzt, um auch dieses Beispiel mit dem Stadion nochmal zu bemühen oder auch einen Bahnhof, also überall, wo viele Menschen sind, das kann ja auch, keine Ahnung, ja, Love Parade in Anführungszeichen sein. Und dann wird man nämlich sehen, was dann passiert, nämlich genau das, was auf der letzten Love Parade passiert ist, eben eine Panik.
Ja, vielen Dank, Clemens, für deine ganzen sehr wichtigen und guten Ideen und Erkenntnisse rund um Drohnen. Ich denke, dass vieles von dem, was jetzt sich noch anschließen könnte im Bereich von Cyberangriffen auf Drohnen, auch noch weitere Themen in unserem Podcast sind, auch unabhängig von Drohnen, wie jetzt eben auch gerade mit Funkstörungen oder so etwas umgegangen werden kann oder mit Man-in-the-Middle-Angriffen, hatten wir auch schon drüber gesprochen, oder eben auch natürlich mit Malware oder anderen Dingen, Daten, Lecks und allem Möglichen. Das sind ja Themen, mit denen wir uns in diesem Podcast weiter beschäftigen wollen. Ich würde dir gerne noch die Gelegenheit geben, etwas zu fragen oder auch vielleicht noch etwas, was wir vielleicht vergessen haben, zu fragen, zu erwähnen. Also hast du noch Fragen an uns oder möchtest du etwas zu diesem Thema noch anfügen?
Also was vielleicht natürlich noch spannend wäre, ist jetzt, wie wir uns zukünftig in Deutschland und Europa in dem Bereich aufstellen wollen. Welche Forschungsbereiche es vielleicht dann zu entwickeln gibt. Ja, das könnte man nochmal, aber vielleicht sogar auch in einem weiteren Podcast entwickeln, wie gesagt. Denn die Thematik der Drohnen ist absolut wert, dass man da dieses Thema, sage ich mal, weiter stresst. Und das würde ich mir sehr, 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 sehr wünschen, wenn ich einen Wunsch frei habe, den sozusagen an euch richten darf, dann wäre mir das ganz lieb, wenn ihr dieses Thema tatsächlich weiter stresst. Weil wie gesagt, die Drohne ist die Sicherheitslücke par excellence. Das ist und es ist wirklich also uns heute nicht gelungen, aus dem großen Fass sozusagen ein Glas zu machen, ja. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir mehrere Gläser immer wieder erzeugen und eben das sehr, sage ich mal, sehr, sehr, sehr kleinteilig auch in Teilen dann diskutieren, um dann vielleicht in einem weiteren Podcast nochmal wieder so ein großes Thema wieder zusammenzusetzen. Denn es ist ein sehr, 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 sehr breites Spektrum. Ja, und auch ich weiß überhaupt nicht alles in dem Bereich, ganz im Gegenteil. Ja. Also meine Lernkurve ist gerade in diesem Drohnenthema ungebrochen hoch und ich lerne jeden Tag fast wieder neue Startups kennen, die wieder neue Fähigkeiten entwickelt haben bei den Drohnen und noch mehr Akkuleistung rausgeholt haben, noch mehr fliegerische Fähigkeiten, noch mehr Vernetzungsmöglichkeiten haben mit anderen Systemen. Und wie gesagt, von dem Thema Schwärme und so weiter und IT-Systeme hacken damit, das ist, wie gesagt, das ist ein riesiges, weites Feld. Vielen Dank.
So, das war jetzt mal ein spannender und komplett anderer Blickwinkel rein in die physische Sicherheit, ein bisschen weiter weg von der IT-Sicherheit, um mal die ganzen physischen Bedrohungen, die durch Drohnen noch dazukommen, zu betrachten. So, wir hatten ja bisher auch schon mal generell über die IT-Sicht und IT-Bedrohungen geredet und über die rechtliche Einordnung, was man gegen Drohnen machen kann, was es so für Grundlagenrechtlichen gibt zu Drohnen. Aber was wir bisher wirklich wenig hatten in dem Blickwinkel und der Betrachtung über Gefahren, die durch Drohnen entstehen, ist dieser ganze Bereich Angriffe auf kritische Infrastrukturen, auch gerade eben durch diese physische zusätzliche Komponente, die da mit dazukommt. Also auch die physische Bedrohung von kritischen Infrastrukturen, aber natürlich dann auch mit einer Drohne einhergehend potenzielle IT-sicherheitsrechtlichen Bedrohungen durch die Drohnen auf kritische Infrastruktur oder alles, was grob in die Richtung fällt. Das ist ja in letzter Zeit auch gewachsen oder wächst gerade, was da als kritische Infrastruktur eigentlich zählt, durch die NIS-2-Umsetzung, wo wir auch mal schon mal drüber geredet hatten.
Genau, durch die kommende NIS-2-Umsetzung.
Genau, durch die, wann auch immer sie jetzt dann genau kommt, die NIS-2-Umsetzung. Genau, jetzt haben wir hier mal auch einen sehr viel ernsteren Blick, sage ich mal, durch diese physische Komponente mit auf die Bedrohungslage, die durch Drohnen entstehen kann.
Ja, also was mich ein bisschen beunruhigt, ist ja das, was Clemens angeführt hat, dass wir im Prinzip mit Drohnen, mit den richtigen Sensoren auch Gebäudetechnik und Gebäudeschutztechnik quasi ausspionieren können. Und damit natürlich, wenn wir jetzt eine kritische Infrastruktur überfliegen, nicht nur aufnehmen, wo sie ist und wie sie sich darstellt, sondern auch herausfinden könnten, wo man sie möglicherweise infiltrieren kann oder wie man am besten die Abwehrmechanismen überwinden kann. Das würde ja in der Konsequenz, das hat ja Clemens zum Schluss auch so ein bisschen angedeutet, bedeuten, man müsste überlegen, ob man die Flugverbotszonen und strengere Sicherheitsmaßnahmen für eben sensible Bereiche ausdehnt. Wenn wir das mal weiterführen auf unsere unter aktuellen Diskussionen rund 30.000 kritische Infrastruktureinrichtungen, wo kann ich denn dann überhaupt noch fliegen mit der Drohne, legal?
Ah, schwierig. Das ist, glaube ich, die Diskussion erinnert mich spontan sowohl an die Möglichkeiten zu Konsum von gewissen Substanzen, die aktuell legal ist, die ja auch sehr stark eingeschränkt wird durch verschiedene Bereiche, die eine große Zone um sich herum haben, wo man nichts dergleichen machen darf. Oder beispielsweise die Windraddiskussion, die es in Bayern gerne mit dem Blick auf Bayern mal relativ groß ist oder groß war, die ja auch einen gewissen Abstand haben. Also ich meine, dass sich so Verbotszonen bilden, zwangsweise, und dass sich das Ganze dann nochmal dynamisch verschiebt, dass es kleiner oder größer wird nach Bedarf, das wird wahrscheinlich auf jeden Fall passieren. Das haben wir schon oft genug beobachtet bei anderen Bereichen.
Das ist, also da fällt mir noch eine spannende andere Frage ein. Die Gefahr ist, wenn ich politisch die Flugverbotszonen festlege und versuche, kritische Bereiche zu identifizieren, müssen wir natürlich verhindern, dass das nicht dann aus egoistischen Gründen verändert wird. Also dass beispielsweise noch das Häuschen vom Bürgermeister noch mit umfasst wird, damit dort keine Drohne rüberfliegen darf, weil man gerne geschützt sein möchte in seinem Raum oder auch der Vorort oder der Straßenzug. Also wir haben ja da schon ein Interesse von Institutionen, die kritische Infrastruktur bereitstellen, wirklich geschützt zu sein. Also da machen Flugverbotszonen bestimmt auch irgendwo Sinn. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch ein berechtigtes Interesse, mit einer Drohne auch etwas überfliegen zu können. Ich meine, das ist eine Möglichkeit, die wir nicht grundsätzlich verbieten wollen. Also es soll ja auch Privatmenschen oder auch Unternehmen möglich sein, mit Drohnen auch etwas Sinnvolles anzustellen oder etwas für den privaten Spaß anzustellen.
Ich stelle es mir auch sehr schwer vor, diese Zone entsprechend zu kennzeichnen. Also wenn ich mit einer Drohne jetzt irgendwo langfliege, ich weiß jetzt ja nicht zwingend, dass dieses eine Gebäude hier eine kritische Infrastruktur ist, weil da irgendein wichtiges Unternehmen, ein wichtiges Amt, wie die Verwaltung von einem Wasserversorger, da weiß ich, was drin sitzt. Als Privatperson, wenn ich mich davor jetzt nicht bei Google Maps genau damit beschäftigt habe, wo jetzt hier, wenn ich jetzt gerade ausfliegen möchte, um in dem Wald, keine Ahnung, irgendwie Reh zu filmen, wo jetzt hier kritische Infrastruktur sein könnte, würde ich drüber fliegen. Und ich weiß auch halt nicht, da muss man jetzt natürlich auch irgendwie überlegen, wie das kenntlich gemacht wird, aber wenn ich da in einer gewissen Höhe fliege, dann sehe ich wahrscheinlich auch nicht irgendein Schild, was am Boden steht, was sagt, hier bitte nicht drüber fliegen.
Das ist spannend. Also üblicherweise werden bestimmte Flugverbotszonen in der Drohnensoftware hinterlegt. Also du kannst mit DJI-Drohnen beispielsweise nicht in den Flugbereich, im Flughafen oder sowas hineinfliegen. Das verändert die Software, dass du in diesen Bereich eindringst. Wenn wir das jetzt weiterdenken, hieße das aber auch, wenn wir kritische Infrastrukturen hätten, dafür Flugverbotszonen einrichten, dann würden wir damit auch öffentlich markieren für auch möglicherweise potenzielle Feinde, welche Bereiche unserer Meinung nach besonders schützenswert sind, die man dann eben entsprechend mit eben nicht der entsprechenden abgenommenen Consumer-Software betrieben werden, sondern dann eben trotzdem überflogen werden können.
Also es ist, wenn es genug sind, dann hilft es dem Angreifer vielleicht auch nicht mehr so viel.
Das stimmt, wenn wir dann ganz Deutschland das kritische Infrastruktur festlegen, dann haben wir auch kein Täterwissen mehr, was wir damit preisgeben. Ja, also ich denke, das wird auf jeden Fall ein großes Thema. Ich würde ganz gerne einmal nochmal so in diesen Bereich, was sich so technisch eigentlich gerade tut, nochmal gucken. Also wir hatten ja immer so ein bisschen auch den Anklang in Richtung des militärischen Nutzens von Drohnen. Ich bin kein großer Freund, das zu sehr zu diskutieren, aber ich finde, es gibt ein paar Dinge, die man ganz kurz noch besprechen sollte, die ja auch dann zivil durchschlagen werden später, also auf der wir uns daneben auch in einer bestimmten Form im zivilen Bereich dann beschäftigen werden, weil üblicherweise werden ja in so einer kriegerischen Situation werden ja sehr viele Technologien ausprobiert Und die, die sich dann durchsetzen und etablieren, die führen dann nach Kriegen oft auch dazu, dass bestimmte zivile Techniken deutlich verbessert werden. Das wird bei Drohnen ganz sicher der Fall sein, weil wir eine solche Menge an Tests und Prototypen haben, die da rumfliegen. Also sehr spannend finde ich beispielsweise, was in der Ukraine ja schon zum Teil ausprobiert wird, die Mutterschiff-Drohnen, also dass man eine Drohne hat, die ganz viele kleine Drohnen hat, die dann wieder losgelassen werden können. Wir könnten uns das ja auch vorstellen, dass man einen Hubschrauber hat, der größere Lastmengen hat, und das könnte beispielsweise für Logistik später mal ein interessanter Weg sein, mit dem man auch Pakete oder sowas zustellen kann. Wenn ich dann eben nicht die Drohne starte und kompletten Weg zum Kunden liefere, sondern ich dann mit einem anderen Gerät eine bestimmte Strecke überführe und dann eben erst zur letzten Meile, wie man so schön in der Logistik sagt, dann die Drohnen ausklinke, die dann den einzelnen Haushalt anfliegen.
Aber DHL-Laster, der dann plötzlich viele kleine Drohnen spawnt,
ja,
fährt irgendwo hin.
Es ist im Prinzip eine neue Form von Möglichkeiten, die sich dafür auch gerade für Logistik ergibt. Also Daimler hatte vor gut 10 Jahren an dem Thema ein bisschen experimentiert im Kontext von Future Transportation, wo sie mit den Starship-Robotern, also so kleinen fahrbaren Robotern, die auf dem Gehweg langfahren können, experimentiert haben. Hermes hatte damals auch experimentiert, in Hamburg wurde ein bisschen experimentiert, aber insbesondere in Tallinn wurde damit experimentiert. Da war es aber, glaube ich, nicht Daimler, die da experimentiert hatten, um eben diese letzte Meile zu schaffen, dass die Fahrerin, der Fahrer von dem Lieferfahrzeug nicht zum Kunden an die Tür muss, sondern das Paket in einen Roboter steckt, der dann eben dieses Warten auf den Kunden übernimmt und dann das Paket ausliefert im Sinne von Klappe auf, wenn der Kunde mit dem richtigen Smartphone da ist. Und wenn man sich das vorstellt, dass man einfach das Dach aufklappt und dann ganz viele Drohnen rausfliegen und diese letzten Meilen machen, würde man nicht mehr den Gehweg stören, was damals ein relativ großes Problem auch war, dass sie eben sehr langsam auf dem Gehweg nur unterwegs sein konnten und dass sich das eigentlich nicht so richtig gut gerechnet hat.
Gleichzeitig beeindruckende und beunruhigende Vorstellung, wenn du mich fragst.
Absolut. Aber auch spannend, jetzt um nochmal in die Eindämmung von Bedrohung zu gehen. Es gibt natürlich da jetzt auch ganz neue Erkenntnisse dazu, wie man mit künstlicher Intelligenz Detektionen treiben kann, frühzeitig Drohnen erkennen kann an spezifischen Geräuschen, an Funksignaturen. Also ich denke, dass wir natürlich immer einen Wettlauf haben werden zwischen Angreifern und Abwehrern, aber dass da natürlich auch sehr viel in Richtung Schutz möglich sein wird in der Zukunft, was uns dann auch helfen wird, mit Drohnen besser umzugehen. Und ich denke, dass wir uns auch darauf mehr fokussieren müssen, als auf die reine Frage, welche Überflüge man gestatten möchte oder nicht, sondern eher auch die Frage, wie kann ich verhindern, dass etwas passiert, was wir nicht wollen, oder wie kann ich es möglichst frühzeitig erkennen.
Ich glaube, hier ist auch wieder ein ganz, ganz großer Punkt, der uns überall in dem Drohnenszenario auch begleitet, einfach die Awareness zu haben, was ist durch Drohnen jetzt tatsächlich, was kommt eigentlich durch Drohnen dazu an Angriffsfläche oder an Bedrohungspotenzial, das dadurch entsteht?
Ja, wir müssen die Unternehmen auch ein bisschen aus der Komfortzone raus, nicht? Also weg von dem alten Betrachten, ich habe ein Unternehmen, ich habe ein großes Werksgelände, ich habe große Zäune, wenn jemand reinkommt, muss er am Sicherheitsdienst vorbei und ich bin mir sicher, dass er nichts aufnehmen kann. Das hat sich ja geändert durch die Handys, indem man ja am Anfang in Unternehmen überlegt hat, ob man die Handykameras physisch zerstören kann mit Laser oder so etwas, die Chips kaputt machen kann, damit keine Aufnahmen mehr im Werksgelände möglich sind, um dann Betriebsgeheimnisse zu verkaufen. Oder dass man eben USB-Sticks sperrt, damit nicht Daten abgegriffen werden können. Aber im Prinzip müssen wir uns immer klarer machen, wir können diese Dinge nicht vollständig verhindern, nicht? Und jetzt mit der Drohne muss man halt ein bisschen an die dritte Dimension mitdenken. Da reicht der Zaun allein nicht mehr.
Das heißt, wir müssen eigentlich schon, dass wir unsere bisherigen Sicherheits- und zwar sowohl IT- als auch Nicht-IT-Maßnahmen einfach weiterhin sauber umsetzen. Also sprich, auf dem Schreibtisch keine Unterlagen liegen lassen, wenn nicht jemand aktiv dran arbeitet, die einfach relevante Informationen, die ausspioniert werden könnten, in die Welt rausposaunen, falls jemand mit einem Handy vorbeiläuft. Also es könnte ja ein Besucher sein in dem Gelände, der mit dem Handy vorbeiläuft. Oder eben eine Drohne. Dass wir da einfach bestehende Sicherheitspolicies sauber umsetzen, dass wir beispielsweise auch, wenn Access Points aufgespannt werden oder irgendwelche Funkübertragungen auf einem Gelände ausgestrahlt werden, die eine Drohne aufnehmen könnte oder neue Access Points aufspannen könnte, dass die Kommunikation, die stattfindet, auch per Funk, verschlüsselt ist, sofern sie nicht ausspioniert werden darf. meine, es gibt ja auch Signale, da ist es egal, wenn die jemand mithört, irgendwelche Broadcast-Signale. Aber dass alles, was an geheimer Kommunikation da auch über Funk geht, entsprechend verschlüsselt ist, dass wir, wenn wir uns mit Access Points verbinden, dessen bewusst sind, dass die eben auch manipuliert sein können und dafür auch darauf achten, dass die Kommunikation, die wir über solche Punkte führen, abgesichert ist. Durch Zertifikate, dass wir sicher gehen, dass unser Gegenüber ist, dass wir die Kommunikation verschlüsselt haben. Also im Prinzip Sicherheitsmechanismen, die wir bereits haben, die wir im Optimalfall auch sauber überall so durchsetzen, jetzt weiter auch anwenden.
Ja, das ist ein Thema, was sich, glaube ich, einfach durchzieht, nicht? Also ich muss mir einfach klarer darüber sein, dass wenn etwas passiert, was üblicherweise so nicht passiert, eine Sicherheitsabfrage, ein neues Login bei einem WLAN oder auch ich kriege auf einmal eine Datei vom, in Anführungszeichen, Chef geschickt per Bluetooth, was er noch nie gemacht hat und ich wusste gar nicht, dass er überhaupt Bluetooth kennt, dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist und sagt, es könnte vielleicht sein, dass es, selbst wenn ich in einem abgeschirmten Bereich innerhalb eines großen Werksgeländes sitze, dass es vielleicht einfach eine Drohne ist, die vor der Tür hockt und sich als Chef ausgibt und nicht der Chef selber ist.
Mit dem die Chefdrohne.
Ja.
Ja, auch hier wieder einfach von dem Gedanken wegkommen, dass wir nur mit, weil wir physisch weiter weg sind von öffentlichen Bereichen, wir jetzt wirklich getrennt sind. Ich meine, die IT macht das schon mal vor, dass Distanzen relativ geworden sind. Mhm. Nur weil ich jetzt in einem anderen Land sitze, heißt das nicht, dass ich auf dem Server gerade aber in dem Land oder in dem Land bin und dafür länger Zeit brauche, als wenn ich jetzt im Server, der im Raum nebenan steht, zugreife. Für die IT ist ja also physische Distanz schon irrelevant geworden, mehr oder weniger. Und das muss sie jetzt halt auch im Gedanken für die Sicherheit, sowohl was Funk beispielsweise angeht, wo ja bisher die Distanz tatsächlich noch eine Rolle gespielt hat, also auch eben physische Sicherheit mit Ausspionieren und Abhören durch Drohnen.
Ja, das war ja mit dem Abhören hatten wir ja auch schon mal diskutiert, nicht? Also diese Frage von auch alleine akustischer Überwachung. Auch vielleicht zu verstehen, dass auch wenn ich remote im Homeoffice arbeiten kann und ich dann schon im Garten, in der Gartenlaube mit dem Rechner sitze, dass aber damit die Privatheit nicht mehr im gleichen Maße gegeben ist wie im Unternehmen oder eben auch in den eigenen vier Wänden, wenn die Fenster und Türen geschlossen sind. Also, dass man sich auch darüber klare Gedanken macht, dass dieser Raum offener wird, in dem ich dann auch arbeite oder tätig bin, wenn ich eben mich auf dem Balkon oder auf die Terrasse setze zum Arbeiten.
Hier haben wir ja aber auch wieder einen Unterschied von den Bedrohungsszenarien für Einzelpersonen, sage ich mal, also bis hin zu Firmen, Unternehmen, kleinen und großen Unternehmen, Kritis. Als Privatperson ist mein Hauptverletzungsrisiko eigentlich die Privatsphäre oder vielleicht Diebstahl. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir irgendwann Drohnen mit kleinen Greifärmchen dran, die dann irgendwie versuchen können, den Schmuck zu klauen. Aber da ist das Hauptszenario, dass seine Privatsphäre verletzt wird. Bei einem Unternehmen ist dann natürlich schon das Risiko sehr viel höher, dass es irgendwie Informationen ausspioniert werden. Sprich, da ist es dann auch für einen Angreifer lohnender, da mehr Aufwand rein zu investieren, vielleicht eine bessere Drohne zu besorgen, mit der man dann auch in ein Gebiet fliegen kann, das die Software eigentlich verhindern sollte, der sich dann da drüber hinwegsetzt. Und dann müssen wir dementsprechend halt die Sicherheitsmaßnahmen auch an die Gefahren anpassen, die uns da begegnen. Also sprich, als Privatperson ist es wahrscheinlich gar nicht so relevant, dass es jetzt Drohnen gibt. Also für die Angriffsszenarien, die einen persönlich betreffen. Für ein Unternehmen wird das dann schon eine deutlich größere Rolle spielen oder für kritisches Unternehmen.
Ja, ich denke auch, wir sollten als Privatpersonen auch überlegen, was es für einen Aufwand macht, wenn man es ausspionieren wollte, was es auch an Kosten bei denen, die uns attackieren wollen, erzeugen würde. Und das für die zufällige Frage, ob es sich bei uns lohnt oder nicht, ist schon eher nicht abwegig, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass wir uns jeden Tag damit auseinandersetzen müssen. Also ein bisschen grundvorsichtig sein, wenn eine Drohne länger über dem eigenen Haus, über dem eigenen Garten oder über dem eigenen Balkon hängt, vielleicht dann doch mal lieber reinzugehen oder was abzudecken. Aber im Prinzip, wenn es so einen kurzen Überflug gibt, kann man davon ausgehen, dass es einfach auch nur Sportflieger sind oder eben welche, die eine Aufnahme machen wollen von der Gegend oder so und nicht direkt dahinterher sind, uns auszuspielen und uns in Probleme zu bringen.
Gut, sollen wir es damit beschließen?
Ich denke schon. Ich meine, wir hatten doch jetzt ganz unterschiedliche Aspekte von Drohnen betrachtet. Ich finde, also das Gute ist ja am Podcast, man lernt sehr viel. Und ich glaube, Ich habe eine ganze Menge gelernt über die Frage, was Drohnen alles können sollten, was man vielleicht mit Drohnen auch beachten muss. Und ich hoffe, dass das unseren Zuhörern ganz ähnlich geht.
Es ist eine Technologie mit wahnsinnig viel Potenzial, sowohl positiv als auch negativ. Bringt spannende Optionen mit rein. Man kann da schön drüber nachdenken in verschiedenste Richtungen.
Wir werden bestimmt nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben. Aber ich würde sagen, lass uns mal für zumindest dieses Quartal das Thema abschließen.
Sehr gut. Dann mit der Folge über die Sicherheitsbedrohung durch Drohnen, über die rechtliche Einordnung, was bei Drohnen rechtlich zu beachten ist. Und jetzt mit diesem Fokus auf mehr physische Sicherheit haben wir unsere Reihe aus den drei Teilen zu Angriffe und Sicherheitsbedrohungen durch Drohnen doch einen ganz guten Bogen gespannt. Und insofern war das unsere Folge zu den Aspekten zu der physischen Sicherheit von Drohnen. Auch mit unserem Gast Clemens Gause. Vielen Dank auch dafür, auch an den Gast, der hier dabei war und die spannenden Punkte reingebracht hat. Genau, ihr könnt die Sicherheitslücke überall dort finden, weiterhin, wo es Podcasts gibt und auf unserer Webseite. Den Link zu unserer Webseite und die weiterführenden Inhalte dieser Folge, irgendwelche Links findet ihr in den Shownotes wie immer. Genau, und damit gerne hinterlasst uns Kritik dort oder positives Feedback dort, wo ihr Feedback hinterlassen könnt. Und hört uns hoffentlich auch weiterhin. Die Kapitelbilder zu unseren Folgen kommen von Anne Vogt. Die Produktion übernimmt Christian Friedrich. Jan Beide, vielen Dank. Und ansonsten ist die Sicherheitslücke ein Podcast der Hamburg Open Online University. Auch hier vielen Dank für die Unterstützung. Wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Folge. Monina Schwarz.
Ingo Timm.
Volker Skwarek.
Und Clemens Gause. Vielen Dank nochmal. Tschüss.